Ob es uns gefällt oder nicht, starke Männer prägen unsere Welt. Heute werden wir uns zwei davon ansehen. Einen in Russland und einen in Ägypten. Beide haben sehr unterschiedliche Schicksale, aber diese unterschiedlichen Schicksale werden sich direkt auf ihr Leben auswirken. Wir werden auch einen Blick über diese Welt hinauswerfen und darüber nachdenken, wie dieses Universum mit ihrer Zukunft verbunden ist. Willkommen zurück zu Trumpet World. Heute werden wir uns zunächst mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beschäftigen. Wahrscheinlich ist er der Staatschef, der in dieser Sendung bisher am häufigsten erwähnt wurde. Er ist eine entscheidende Figur. Ein Großteil der Prognosen dreht sich darum, was er als nächstes tun wird. Wie lange wird er noch am Leben sein? Und im Moment ist die Ukraine dabei, in Russland einzumarschieren. Es gibt viele Schlagzeilen darüber, dass dies das Ende für Wladimir Putin bedeutet. Bei mir ist heute Jeremiah Jacques, der gerade einen Artikel in der Posaune Printausgabe zu genau diesem Thema geschrieben hat. Jeremiah, danke, dass Sie bei uns sind. Und es scheint, als hätte ich diese Schlagzeile schon ein paar Mal gesehen.
Ja, das ist etwas, das vielen Russland-Beobachtern in letzter Zeit immer wieder auffällt. Und um das zu veranschaulichen, möchte ich mit einem Zitat von CNN beginnen. Dort heißt es: Es sei nicht klar, wie Putin die Talfahrt umkehren kann. Die Turbulenzen haben gerade erst begonnen. Zitat Ende. Das ist also eine Meinung, die viele Russland-Beobachter in den letzten Monaten geäußert haben. Die Ukrainer haben den Russen mit ihrem Einmarsch in die russische Region Kursk wirklich einen demütigenden Schlag versetzt. Dies ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Russland von einer ausländischen Armee überfallen wurde. Und die Ukrainer scheinen keine Pläne zu haben, die Hunderte von Quadratmeilen russischen Territoriums, die sie erobert haben, wieder aufzugeben. Es ist also eine Demütigung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Aber hier ist das Problem für diejenigen, die den Sturz von Putin herbeisehen. Der CNN-Artikel, den ich gerade zitiert habe, handelt nicht von der ukrainischen Invasion in Kursk. Tatsächlich ist der Artikel nicht neu. Er wurde bereits im Dezember 2011 veröffentlicht, kurz nachdem Putins Partei bei den Parlamentswahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Damals, vor 13 Jahren, war der CNN-Autor einer von mehreren, die Putins Epitaph festhielten. Und das war natürlich nicht das einzige Mal, dass Analysten Putins Sturz vorausgesagt haben. In den letzten anderthalb Jahrzehnten wurden immer wieder alle möglichen düsteren Prognosen für ihn abgegeben. Im Jahr 2012 titelte der Economist: Der Anfang vom Ende Putins. Und 2014 sagte der Analyst Paul Vail, dass die Ereignisse zu dieser Zeit eine existenzielle Bedrohung für Putins Regime darstellten. Im Jahr 2017 schrieb der New Yorker, dass die Proteste den Eindruck erweckten, dass dem politischen System von Wladimir Putin nach 17 Jahren die Argumente ausgingen, um seine fortgesetzte Monopolstellung an der Macht zu rechtfertigen. Und dann, im letzten Sommer, erreichten die Stimmen, die Putins Untergang ankündigten, wirklich eine Art Fieberpegel. Das war der Zeitpunkt, als die Wagner-Gruppe eine Meuterei inszenierte. Sie begannen, nach Moskau zu marschieren. Unglaublich dramatische Ereignisse spielten sich dort ab. Und Publikationen von Foreign Policy bis zum Economist erklärten, dass dies wirklich das Ende für ihn sei. Wir sahen Schlagzeilen wie der Anfang vom Ende für Putin. Swing Putin hat gezeigt, dass er die Ordnung unter seinen Kriegsherren nicht mehr aufrechterhalten kann. Viele Leute sagten damals, dass dies endlich, endlich das Ende für Putin sei. Und nun ist die Ukraine in die russische Region Kursk eingedrungen und hat hunderte von Kilometern russischen Territoriums erobert. Und es ist wahr, dass die Ukrainer mit dieser Invasion den Krieg auf eine noch nie dagewesene Weise nach Russland gebracht haben. Die Karten zeigen, dass die Ukraine in etwa 9 Tagen mehr von Russland erobert hat als Russland in den 9 Monaten zuvor von der Ukraine. Und zu den Hunderten von Quadratkilometern, die sie erobert haben, gehörte einer der wichtigsten russischen Erdgas-Transitknotenpunkte, den die Ukraine nun jederzeit zerstören könnte. Und Zehntausende von Russen wurden aus dem eroberten Gebiet evakuiert. Und die Russen haben offenbar keine Strategie, um die Ukrainer zu vertreiben. Diese Entwicklung ist also ein schwerer Schlag für Putin. Und es sollte nicht überraschen, dass die Kommentatoren wieder einmal seine Totenglocke läuten. Sie sagen, dass es dieses Mal wirklich das Ende ist. Aber wir von der Posaune sind der Meinung, dass genau wie CNN 2011 falsch lag mit seinem Untergang und genau wie der Economist 2012 falsch lag mit seinem bevorstehenden Sturz und genau wie der New Yorker 2017 falsch lag und genau wie alle Analysten letztes Jahr mit der Wagner-Meuterei falsch lagen, genau wie in all diesen Fällen, denkt die Posaune jetzt, dass diejenigen, die sagen, dass es dieses Mal das Ende für Putin ist, wieder einmal falsch liegen. Und wir denken, dass er sich an der Macht halten wird.
Das ist eine interessante Verbindung zu dem, was Herr Hilliker und ich vor ein paar Wochen in dieser Sendung besprochen haben. Wir schreiben immer wieder seine Grabinschrift, ich glaube zum Teil aus Wunschdenken. Wir mögen ihn nicht. Wir halten ihn für einen Bösewicht. Also wollen wir ihn loswerden. Aber ich frage mich, ob das mit der Diskussion über Demokratie zusammenhängt, die wir damals geführt haben. Die Demokratie ist in unseren Köpfen als die überlegene Regierungsform so fest verankert, dass wir einen Diktator, einen Autokraten sehen und sagen, das muss instabil sein. Und jedes Mal, wenn ein Hindernis auftaucht, sagen wir, das war's. Er stolpert, er fällt auf sein Gesicht. Ich will damit nicht sagen, dass Autokratie stabil ist, aber Demokratie ist auch nicht gerade stabil. Das sind alles fehlerhafte Regierungsformen, über die wir in dieser Sendung gesprochen haben. Aber wir verehren die Demokratie so sehr, dass wir sagen, naja, er wird schon gehen. Aber es ist nicht nur, sagen wir, eine Psychoanalyse der westlichen Mentalität, die uns zu diesem Schluss geführt hat. Das ist etwas, das ganz klar und direkt von der biblischen Prophetie beeinflusst wird. Darüber haben Sie wahrscheinlich den größten Teil Ihres Artikels geschrieben.
Das ist richtig. Einer der Gründe, warum wir nicht mit denen übereinstimmen, die meinen, er sei auf dem Weg nach draußen, ist seine Erfolgsbilanz. Man kann auf 24 Jahre Herrschaft Putins zurückblicken und während dieser ganzen Zeit hat er sich als bemerkenswert gewiefter Überlebenskünstler erwiesen. Er fädelt die Nadel ein und hält sich an der Macht. Aber für uns von der Posaune geht es nicht wirklich darum. Wir glauben nur aufgrund der Lehren der Bibel, dass er an der Macht bleiben wird. Um das Jahr 90 nach Christus schrieb der Apostel Johannes eine Prophezeiung auf, in der er eine Militärmacht von 200 Millionen Mann beschrieb. Sie können das in Offenbarung 9 nachlesen. Und eine Streitmacht dieser Größe wäre weitaus größer als alles, was jemals in der Geschichte der Menschheit zusammengekommen ist. Etwa 15 Mal größer als alles, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und auch andere Bibelstellen liefern Details über diese gewaltige Macht. In Offenbarung 16 Dezember werden die Könige des Ostens genannt, was zeigt, dass es sich um eine multinationale Koalition asiatischer Nationen handeln wird. Und Daniel 11 und 12 zeigen, dass sie zu den Hauptkriegsparteien des Dritten Weltkriegs gehören werden. Und Hesekiel 38, Vers 2, zeigt, dass diese multinationale asiatische Koalition eine Nation und wirklich einen Mann an der Spitze haben wird. Wird er in Vers 2, Zitat, der Fürst von Rosch, Meschach und Tubal genannt. Und wenn man diese Namen untersucht, sieht man, dass Rosch ein Name für Russland ist, das früher Rus genannt wurde. Und das ist etwas, was Kommentare wie Jameson, Fawcett und Brown anerkennen. Und die beiden anderen Namen, die hier genannt werden, Meschach und Tubal, weisen auf große russische Städte hin. Moskau und Tobolskin. In Hesekiel 38 geht es dann um die Eroberung dieser mächtigen Streitmacht, die von diesem russischen Fürsten angeführt wird. Und es geht auch um die letztendliche Niederlage der Armee. In der Ausgabe der Posaune vom September 2014 hat Chefredakteur Gerald Flurry herausgefunden, wer dieser Mann ist. Dieser Mann, der diese massive asiatische Macht anführen wird. Er schrieb: Ich glaube fest daran, dass Wladimir Putin die 200 Millionen Mann Armee anführen wird. Sehen Sie sich nur die Macht an, die er bereits hat. Können Sie sich einen anderen russischen Politiker vorstellen, der so mächtig werden könnte und den Willen hätte, Russland in die Krise der Krisen zu führen? Ich sehe niemanden am Horizont, der das tun könnte. Und es bleiben nur noch wenige Jahre, bis der Fürst von Rosch erscheint. So viel ist absolut sicher. Die Wiederherstellung der Macht Russlands durch Wladimir Putin, den Fürsten von Russland, wurde prophezeit. Er hat Russland bereits fest mit China verbündet. Die Prophezeiung über den Fürsten von Russland beinhaltet dieses Hauptbündnis. Die Frage ist nur, ob Putin persönlich die gesamte Prophezeiung erfüllt oder nicht. Zitat Ende. Das war also im Jahr 2014 und Herr Flörri schrieb in den folgenden Jahren weiter darüber. Und als er die Ausgabe 2021 seines Büchleins »Der prophezeite Fürst von Russland« veröffentlichte, hatte er alle Zweifel an seiner Haltung beseitigt. In diesem Büchlein schreibt er, dass seine Erfolgsgeschichte, seine Nationalität und seine Ideologie beweisen, dass er eine überaus wichtige Prophezeiung der Bibel erfüllt. Der Zeitrahmen seiner Herrschaft zeigt auch, dass niemand anders die Prophezeiungen von Hesekiel 38 und 39 erfüllen könnte. Wir müssen Wladimir Putin genau beobachten. Er ist der Fürst von Rosch, über den Gott vor 2500 Jahren Hesekiel inspiriert hat zu schreiben. Angesichts unserer Auffassung von Putins Schlüsselrolle in der biblischen Endzeitprophetie stimmt die Posaune nicht mit denjenigen überein, die behaupten, dass sein Untergang unmittelbar bevorsteht oder dass der Einmarsch der Ukraine in Kursk das Ende für Wladimir Putin bedeutet.
Dies ist eine sehr konkrete, überprüfbare Prophezeiung. Biblische Prophezeiungen sind nicht wie die von Nostradamus, der sehr vage Vorhersagen macht, in die man so ziemlich alles hineininterpretieren kann, was man will. Wladimir Putin wird als Präsident von Russland im Amt bleiben. Es handelt sich um eine sehr konkrete, überprüfbare, fast wissenschaftliche Vorhersage, die man beobachten und beweisen kann. Und natürlich ist das etwas, das man auch in Zukunft beobachten kann. Aber Herr Flörri hat bereits genaue Vorhersagen gemacht, die auf dieser Prophezeiung beruhen und sich auf sie stützen und die sich, wie Sie sehen können, bereits erfüllt haben.
Ja, das ist richtig. Wie ich bereits in einem der Zitate erwähnt habe, bringt ein Teil der Passage in Hesekiel 38 wirklich das Land Magog in die Gleichung ein. Und das ist ein geografisches Gebiet, das China einschließt. Daher hat Herr Flörri gesagt, dass China Russlands wichtigster Verbündeter in diesem Bündnis sein wird, das Russland anführt. Und so schlägt er schon seit Jahren Alarm, dass Russland und China eine enge Partnerschaft mit anderen asiatischen Nationen eingehen und dass dies die Welt destabilisieren wird. Und wenn man sich Russland und China heute anschaut, stellt man fest, dass sie wie Pech und Schwefel sind. Sie sind sich ideologisch bemerkenswert nahe. Natürlich haben sie geografischer gesehen eine gemeinsame Grenze. Wirtschaftlich gesehen ist China einer der Hauptgründe, warum Russland seinen Krieg gegen die Ukraine nach 2,5 Jahren überhaupt fortsetzen konnte. Jetzt wirft es den Russen eine Rettungsleine nach der anderen zu. Und auch politisch helfen die Chinesen Russland bei Abstimmungen in der UNO und ähnlichen Dingen. Ich denke also, dass dies ein Teil der Vorhersage ist, der bereits eingetreten ist.
Ja, vielen Dank dafür. Ich denke, was mir wirklich auffällt, ist die Aussage von Herrn Flörri in der Broschüre »Der prophezeite Fürst von Russland«. Das basiert auf der Art und Weise, wie Hesekiel 38 formuliert ist. Es spricht über den Prinzen von Rosch und erwähnt dann die verschiedenen anderen Namen für die russischen Völker. Und er sagte in dieser Broschüre, dass dieser riesige Landstrich darauf hinweist, dass der Fürst wahrscheinlich weitere Nationen der ehemaligen Sowjetunion erobern wird. Das war lange vor der jüngsten Phase der Invasion in der Ukraine. Und wir haben gesehen, wie Wladimir Putin versucht hat, andere Teile der ehemaligen Sowjetunion unter seine Fittiche zu nehmen. Dies ist also eine Prophezeiung, von der sich einige Aspekte bewahrheitet haben, und wir haben eine sehr klare, beweisbare Vorhersage für das, was als nächstes passieren wird. Behalten Sie das also im Auge. Vielen Dank, Jeremiah, dass du uns darüber informiert hast. Wir machen jetzt eine Pause und dann werden wir uns eine weitere sehr spezifische Prognose über einen ganz anderen starken Mann ansehen und darüber, wie er sein Land und seine Herrschaft in eine ganz andere Richtung lenken wird. Wir sind gleich wieder da. Israel steht zu Recht im Mittelpunkt des Nahen Ostens. Aber der Krieg in Gaza und der Krieg in der Ukraine haben massive Auswirkungen auf ein anderes Land. Ein Land, das wirklich Gefahr läuft, völlig auseinanderzufallen und über das wir heute in den Nachrichten nicht viel hören. Aber der Zusammenbruch oder die politischen Unruhen in diesem Land haben globale Auswirkungen. Dieses Land ist Ägypten. Mihailo Cekic hat in unserem aktuellen Printmagazin Posaune einen Artikel über die Lage in Ägypten veröffentlicht und er ist jetzt hier bei mir, um über diesen Artikel zu sprechen. Danke, dass Sie bei uns sind, Mihailo. Wie schlimm ist es?
Ich will nicht übertreiben, aber bei der Lage der ägyptischen Wirtschaft, nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten Jahren, würde es mich ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn wir irgendwann in den nächsten 12 Monaten eine Revolution hätten. Im April schätzte der Internationale Währungsfonds, dass die Inflationsrate Ägyptens allein durch die Währung bei etwa 32,5% liegt. Das ist die 9. höchste in der Welt. Zum Vergleich, das ist höher als bei einigen anderen berüchtigten Krisenherden wie Haiti oder Bangladesch. Es ist das zweitgrößte Schuldnerland des Internationalen Währungsfonds. Und das hat natürlich massive Auswirkungen in diesem Land. Das sind über 110 Millionen Menschen, von denen die meisten um das Nildelta angesiedelt sind. Der größte Teil dieses Landes ist nicht in der Lage, sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen oder eine Stadt zu entwickeln. Es liegt offensichtlich mitten in der Wüste. Und aufgrund von Problemen wie der Währung, über die wir gesprochen haben, und einer Reihe anderer Probleme, die Sie angedeutet haben und über die wir später noch sprechen werden, beginnen die Menschen in Ägypten, den Druck zu spüren. Das sagte Vivienne Yee, die Kairoer Büroleiterin der New York Times, im Januar letzten Jahres. Zitat: Die Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschossen. Das Geld ist nur noch die Hälfte von dem Wert, was es vor einem Jahr war. Für viele sind Eier jetzt ein Luxus und Fleisch ist vom Tisch. Für andere, die mit Schulgebühren und Arztkosten belastet sind, entgleitet das Leben in der Mittelklasse, für das sie hart gearbeitet haben, ihrem Zugriff. Zitat Ende. Und dies ist wiederum aus ihrer Sicht. Sie schrieb im Januar letzten Jahres, und diese Trends, von denen sie spricht, haben sich nicht gebessert, sondern sind sogar noch schlimmer geworden. Die Lage in Ägypten ist im Moment ziemlich ernst.
Beginnen wir also mit den Lebensmitteln. Ich meine, das spielt bei so vielen Revolutionen eine große Rolle. Sie wissen schon, die russische Revolution, die französische Revolution. Lebensmittel sind dort oft eine Art unmittelbarer Katalysator. In Ihrem Artikel sprachen Sie davon, dass eines von 5 ägyptischen Kindern aufgrund von Unterernährung ein verkümmertes Wachstum aufweist. Ich meine, das sind nicht nur die Leute, die sich beschweren. Ich meine, die Inflation und solche Dinge schaden sowieso jedem. Aber das ist eine ernüchternde Statistik, die zeigt, wie schlecht es um eines der grundlegendsten Bedürfnisse in Ägypten bestellt ist.
Ja, und das ist schon seit langem so, weil es solche Statistiken gibt, weil die Armutsraten so hoch sind. In Ägypten gibt es seit der Zeit, als es britisches Protektorat war, ein Brottochterprogramm. Und jedes Mal, wenn die ägyptische Führung versuchte, es abzuschaffen, kam es zu Massenunruhen. Aber sie hatten gute Gründe, es abzuschaffen, denn es kostet etwa 2% des BIP des Landes. Allein die Subventionierung des Brotes der Menschen. Vor allem Weizen- und Getreideprodukte sind für das Funktionieren der ägyptischen Wirtschaft, für das Funktionieren einer Gesellschaft an sich, von großer Bedeutung. Sie haben auch den Krieg in der Ukraine angesprochen. Dieser hat dramatische Auswirkungen, vor allem auf Ägypten. Ägypten liefert sich mit China ein ständiges Ping-Pong-Spiel um den ersten Platz als weltgrößter Weizenimporteur aufgrund des Brotsubventionsprogramms.
Und China hat die 10-fache Bevölkerung.
Ja, genau. Und China hat offensichtlich viel mehr Land, auf dem man Lebensmittel anbauen kann. Ägypten liegt mitten in der Wüste. Es hat den Nil. Der Nil hat jahrtausende lang Zivilisationen aufrechterhalten können, aber nicht die von 110 Millionen Menschen. Russland ist inzwischen der weltgrößte Exporteur von Weizen. Die Ukraine, das weiß ich nicht mehr so genau, aber ich glaube, sie steht an 5. oder 6. Stelle. Als der Krieg begann, wurden all diese Versorgungslinien sofort unterbrochen. Man könnte sagen, dass sich die Beziehungen seither ein wenig gefestigt haben. Aber vor allem Russland hat versucht, die Unterbrechung seiner und der ukrainischen Exporte durch die berüchtigten Angriffe auf das Schwarze Meer zu nutzen, um einige Länder der Dritten Welt, wie Ägypten, auf seine Seite zu ziehen. Es wird mehr Druck auf den Rest der internationalen Gemeinschaft ausgeübt, um den Westen zum Einlenken zu bewegen und die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Ägypten spürt den Druck. Und das ist in gewissem Sinne beabsichtigt und von Menschenhand für Länder wie Ägypten gemacht. Wie ich bereits erwähnte, wurden einige der Probleme bereits behoben. Die Ukraine hat sich darauf verlassen, dass Weizen durch die Gewässer der NATO geschickt wird, um die Dinge zu regeln. Aber für ein Land in der Situation Ägyptens ist selbst ein kleiner, nicht unbedeutender Schock für das System, der massive Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben wird.
Ich glaube, Sie haben geschrieben, dass 70% der Bevölkerung von diesem subventionierten Brot abhängig sind. Sie haben die Preise im Juni um das Vierfache erhöht. Und bei subventioniertem Brot handelt es sich um sehr subventioniertes Brot. Ich glaube, es kostete früher ein Zehntel Cent pro Laib. Und das sind kleinere Brote. Es ist eher wie, sagen wir, ein Roti-Brot als ein großes westliches Brot, aber immer noch ein Zehntel Cent. Der Preis ist auf etwa 4 Cent gestiegen, also auf einen halben Cent pro Laib. Also stark subventioniert. Das bedeutet aber auch, dass so viele andere Dinge wie Brot und Lebensmittel betroffen sind, weil 2% der Staatsausgaben für Lebensmittel ausgegeben werden und die Tatsache, dass Ägypten dann Devisen braucht, um diese Lebensmittel von anderen Orten zu kaufen. Und Ägypten stellt nicht viel her, was es exportieren kann. Sie haben keine sehr vielfältige Möglichkeit, an die Devisen zu kommen, die sie für den Kauf von Lebensmitteln benötigen. Stattdessen gibt es nur ein paar wichtige Quellen, die ebenfalls betroffen sind. Vielleicht können Sie uns ein wenig über einige dieser Quellen erzählen. Ich denke, der Tourismus ist wahrscheinlich die wichtigste. Ich erinnere mich, dass ich vor 10 Jahren von Leuten hörte, die nach Ägypten in den Urlaub fuhren. Das tue ich nicht mehr. Ich meine, es gibt welche. Aber wenn man sich das anhört, hat das alles direkte Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung, denn die Regierung verwendet das Geld, das sie aus dem Tourismus und anderen Bereichen erhält, um Lebensmittel zu kaufen, mit denen sie ihr eigenes Volk ernährt. Ich denke also, dass dies eine viel größere soziale Bedeutung hat als Währungsprobleme und wirtschaftliche Schwierigkeiten in vielen anderen Ländern. Denn Ägypten ist darauf angewiesen, um die Grundbedürfnisse seiner Bevölkerung zu decken.
Ganz genau. Sie haben den Tourismus erwähnt. Der Tourismus macht etwa 15% des ägyptischen BIP aus. Diese 15% werden im Wesentlichen dadurch gedeckt, dass Menschen aus dem Ausland kommen und Geld für Hotels und Ähnliches ausgeben, um die Pyramiden zu besichtigen. Und natürlich gab es noch viele andere Krisen, die sich auf den Tourismus auswirkten, nicht nur der Ukraine-Krieg. Aber es gab auch Krisen wie die Covid-19-Pandemie, die ja bekanntlich den weltweiten Reiseverkehr für viele von uns im Westen zum Erliegen brachte. Vielleicht hat es uns auf den Sitzen gejuckt. Oh, das heißt, wir können nicht mehr in Spanien am Strand Urlaub machen. Für Ägypten bedeutete das, dass eine der wichtigsten Säulen der Wirtschaft ausgetrocknet wurde. Vor dem Covid hatte Ägypten gerade einen Rekordwert von 13 Millionen Touristen erreicht, die das Land besuchen wollten. Diese Zahl sank auf 3 bis 6 Millionen Touristen im Geschäftsjahr 2020. Im Fiskaljahr 2021 brachen die Einnahmen aus dem Tourismus um fast 70% ein. Und noch einmal, Covid ist zu diesem Zeitpunkt vorbei. Es ist schon seit einiger Zeit vorbei. Der Tourismus beginnt sich wieder zu erholen. Aber es ist nicht mehr das, was es einmal war, wie Sie sagten, dass Ägypten für viele Menschen die erste Adresse ist. Und noch einmal. In einem Land wie Ägypten, das bereits ein Armutsproblem hat, das von all diesen anderen Problemen betroffen ist, wird selbst die vorübergehende Pause die Ersparnisse der Menschen aufzehren. Was auch immer sie übrig hatten, es wird sehr lange dauern, bis sie es wieder aufgefüllt haben. Und vor allem bei der Inflation, von der ich gesprochen habe, wird es nicht viel wert sein, wenn sie es wieder aufholen.
Und es kann leicht zu einem Teufelskreis werden, in dem Ägypten ärmer wird, sodass es weniger sicher ist und die Menschen sich weniger wohlfühlen, wenn sie dort Urlaub machen. Das Land wird also ärmer und unsicherer und es kann eine Art Abwärtsspirale in Gang kommen. Und um diesen perfekten Sturm zu vervollständigen, kommt noch der Gaza-Krieg hinzu, der die Region als Urlaubsziel noch unattraktiver macht. Aber es gibt noch viel direktere Auswirkungen für Ägypten.
Nun, der Gaza-Krieg war interessant, weil Ägypten eines der wenigen Länder war, die sowohl mit Israel als auch mit der Hamas sprechen konnten. Auf diese Weise haben sie tatsächlich ein wenig Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Aber der Hauptgrund dafür, dass die Leute Geld schicken, um die Vermittlung aufrechtzuerhalten, ist, dass man sieht, wie schlecht es um die Wirtschaft Ägyptens bestellt ist, insbesondere auch durch den Gaza-Krieg. Und der dreht sich um die extremistische Houthi-Gruppe im Jemen, wie die meisten unserer Zuschauer sicher wissen. Im vergangenen November haben sie sich dem Krieg mit der Hamas angeschlossen. Wie die Hamas sind sie ein iranischer Stellvertreter und sie begannen westliche Schiffe anzugreifen, die durch den südlichen Ausgang des Roten Meeres fahren. Damit sollte der israelische Handel mit dem Hafen in Eilat an der israelischen Küste und dem Golf von Aqaba geschädigt werden. Israel ist nicht annähernd so sehr auf das Rote Meer und diesen Seekorridor angewiesen wie Ägypten.
Weil jeder Geld an Ägypten zahlt, um es zu benutzen.
Ja, alle zahlen Geld an Ägypten, um den Suezkanal zu benutzen.
Er ist riesig. Es ist wirklich teuer, mit einem großen Boot durch den Suez zu fahren.
Ja. Offensichtlich zielt man nicht auf den Suezkanal selbst ab. Aber wenn man auf die Straße von Bab el-Mandeb abzielt, dann braucht man beide Seiten des Roten Meeres, um sie zu nutzen. Und wenn eine Seite ausfällt, dann ist der Suezkanal im Grunde wertlos. Sie haben die Kosten erwähnt. Im Januar, nur ein paar Monate nach Beginn der Houthis-Kampagne, meldete die Suezkanalbehörde, dass sie etwa 40% der Einnahmen verloren hat, die sie zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr hatte. Auch das ist in nur 2 Monaten ein massiver Schlag für die Wirtschaft. Und natürlich haben es die Houthis auch heute noch auf die Schifffahrt im Roten Meer abgesehen. Ich glaube, der anfängliche Schock hat sich ein wenig gelegt. Aber die Bedrohung ist immer noch groß. Die Menschen meiden diesen Korridor immer noch. Und solange der Krieg andauert, wird Ägypten diesen Druck immer noch zu spüren bekommen.
Und das ist für mich der Punkt, an dem diese Geschichte einfach verrückt wird. Ägypten sieht sich mit einem perfekten Sturm von Krisen konfrontiert, in dem all diese verschiedenen Ereignisse, die aus sehr unterschiedlichen Gründen stattfinden und irgendwie völlig unverbunden sind, wie der Krieg in der Ukraine, der Gaza-Krieg, alle zusammen diesen perfekten Sturm für Ägypten verursachen. Und was tun sie, wenn ihre Familie vor dem Bankrott steht? Sie können sich kein Fleisch leisten. Man kämpft darum, Essen auf den Tisch zu bringen. Sie wissen nicht, wie sie morgen ihre Rechnungen bezahlen sollen. Sie beschließen nicht, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um eine brandneue Küche mit modernsten Geräten und Arbeitsflächen aus Granit und einem 4000 Dollar teuren Fernseher in ihre Küche einzubauen. Aber genau das ist es, was Ägypten im Moment tut.
Ganz genau. Wir werden jetzt einen leicht zusammengeschnittenen Clip abspielen, den das Wall Street Journal über Ägyptens wahrscheinlich berüchtigstes Ausgabenprojekt zusammengestellt hat.
Mehr als 20 Meilen östlich der derzeitigen Hauptstadt Kairo baut Ägypten eine neue Verwaltungshauptstadt von Grund auf neu auf. Der fast 58 Milliarden Dollar teure Plan umfasst einen kilometerlangen zentralen Park, ein Hauptgeschäftsviertel mit einem in China gebauten Turm und ein riesiges neues Hauptquartier für das ägyptische Verteidigungsministerium, das sogenannte Oktagon. Aber einige sagen,
es ist eine Stadt für 6 Millionen Menschen und ich glaube nicht, dass es 6 Millionen Menschen gibt, die sich diese Stadt wirklich leisten können.
Das bezog sich auf den Namen, den die ägyptische Regierung für die neue Verwaltungshauptstadt vorgesehen hat. Sie planen, ihr bald einen neuen Namen zu geben.
Oh, okay, das habe ich nicht gewusst. Und ich dachte, Narzi sei ein schrecklicher Name für eine Hauptstadt.
Ja, sie wollen schon seit einiger Zeit einen neuen Namen, haben es aber noch nicht getan. Also weiß ich nicht, warum sie so lange zögern. Aber, wie Sie auf dem Video sehen können, liegt sie weiter östlich von Kairo. Es ist im Grunde genommen eine brandneue Stadt mitten in der Sahara-Wüste. Die offizielle Entschuldigung für den Bau lautet, Kairo hat 22 Millionen Einwohner. Es herrscht Stau. Es ist nicht der sauberste Ort, um eine effiziente, funktionierende Regierung zu haben. Viele glauben, dass Sisi damit eher versucht, sich von der potenziell unruhigen Bevölkerung Kairos fernzuhalten, falls es wieder zu einer Revolte kommt. Er könnte sich aus dem Getümmel heraushalten und besser damit umgehen. Aber bei solchen Ausgabenprioritäten, bei denen die erste Phase allein schon 58 Milliarden Dollar gekostet hat, war das eine Erhöhung dessen, was sie dafür zu zahlen erwarteten. Für Dinge wie das größte Verteidigungsministerium der Welt war ein Pentagon wohl zu klein für Sisi. Also musste er ein paar Stufen höher gehen.
Ja, es ist ein Achteck.
Ja, es ist ein Achteck.
Größer und besser als das Pentagon, weil es 8 Seiten hat.
Ich glaube, auf der Straße wissen Sie alle, worum es wirklich geht. Ich erinnere mich an einen Artikel in der New York Times, in dem Sie einen der Bauarbeiter dazu befragten und er sagte nur, ja, das ist alles nichts für uns. Und dann schaute er auf ein Plakat von Sisi und sagte, es sei für ihn. Und andere grandiose Aspekte der Stadt, wie die größte Kathedrale der Welt im Nahen Osten, obwohl die koptisch-orthodoxe Kirche bereits eine Kathedrale in Kairo hat. Der größte Wolkenkratzer in Afrika.
Die zweitgrößte Moschee Afrikas.
Ja, es ist im Grunde ein einziges großes Eitelkeitsprojekt. Und es ist nicht das einzige. Sie bauen auch außerhalb der Pyramiden das große ägyptische Museum. Der Bau kostet etwa 1 Milliarde Dollar. Wenn es fertig ist, wird es das größte archäologische Museum sein. Sisi leitete sogar den Bau der größten Hängebrücke der Welt. Und zugegeben, einige dieser Projekte wurden unter Mubarak begonnen. Und jetzt ist man der Ansicht, dass wir es so weit gebracht haben, dass ich es auch zu Ende bringen kann. Und diese Art von Investitionen, das Museum, wird natürlich der Tourismusindustrie helfen und so weiter. Aber gleichzeitig gibt es viel einfachere Wege, die Wirtschaft anzukurbeln, sogar mit Infrastrukturprojekten, als diese grandiosen Visionen. Und selbst einige der Projekte, die Sie versucht haben, um die Wirtschaft anzukurbeln, wie die Erweiterung des Suezkanals. Das hat, noch bevor die Houthis angegriffen haben, nicht die erhofften Einnahmen gebracht. Ägypten gibt also wie ein besoffener Matrose Geld aus, um die Sache in Gang zu bringen. Und wie gesagt, die Menschen wissen, worum es hier geht. Im Jahr 2019 gab es einen Vorfall, bei dem eine riesige Menschenmenge gegen Sisi und den Bau einer Reihe von Palästen für ihn selbst protestierte. Nachdem Tausende inhaftiert worden waren, sagte er zu den Medien, ich zitiere, »Was soll's, wenn ich Paläste habe?« Und dann kontrastieren sie das mit dem zweiten Clip, den wir abspielen werden. Leider ist er auf Arabisch, aber es gibt Untertitel.
Wenn der Preis für den Fortschritt und den Wohlstand einer Nation darin besteht, dass sie nicht isst und trinkt wie andere, dann werden wir nicht essen und trinken.
Und mit wir meint er all die Millionen von Menschen in Kairo, über die wir gesprochen haben. Und ich weiß nicht, wie er den Wohlstand mit dem Verzicht auf Essen und Trinken zusammenfasst. Es könnte ein Moment sein, in dem er sie Kuchen essen lässt. Aber wie gesagt, die Ägypter wissen, dass es nicht darum geht, die Wirtschaft grundlegend anzukurbeln. Im Grunde genommen, Sie haben die russische Revolution erwähnt, verwandelt er Ägypten im Grunde genommen in seinen persönlichen zaristischen Spielplatz.
Er hat es gesehen. Der Sturz von Ägyptens Staatschef Mubarak ist keine alte Geschichte. Er war vor Ort. Er hat das gesehen und ich denke, er glaubt, dass er die Armee so weit unter Kontrolle hat, dass es egal ist, was die Leute denken. Oder hat er jetzt einfach den Verstand verloren? Diese ganze Seite der Geschichte kommt mir völlig bizarr vor. Ich meine, zugegeben, ich bin kein Experte für Sisi. Ich habe seine Biografie nicht besonders gründlich studiert. Aber er kam mir nie wirklich größenwahnsinnig vor.
Nur Sisi weiß, was Sisi denkt. Aber ich glaube, er weiß auch, dass Ägypten geopolitisch gesehen für viele Länder der Welt eine Nummer zu groß ist, um zu scheitern. Also, wie ich schon sagte, der Internationale Währungsfonds. Ab und zu hört man von ihm, dass er einen weiteren Kredit beantragt und sie geben ihn ihm, normalerweise ohne Bedingungen oder zumindest mit minimalen Bedingungen. Sisi ist wohl der beste Freund Israels in der arabischen Welt. Sie können es sich nicht leisten, ihn gehen zu lassen. Er steht auch Russland sehr nahe, wie ich bereits erwähnt habe. Er hat Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Ich glaube, er setzt darauf, dass die internationale Gemeinschaft für ihn da sein wird, um ihn zu stützen, wenn es bergab gehen sollte. Denn sie haben gesehen, was mit Mubarak passiert ist. Und ein Großteil der übrigen Welt will nicht, dass sich das wiederholt.
Das leuchtet ein. Ich denke, das ist sein Kalkül. Wir erwarten etwas ganz anderes und das ist etwas, das so leicht zu lesen und sehr spezifisch ist, direkt aus der Bibel. Man kann einfach ein oder zwei Verse lesen und sehen, wo die Bibel sagt, dass sich das Blatt wenden wird.
Und dieser spezielle Vers oder diese Passage von Versen ist in Daniel 11. In Vers 40 geht es um einen endzeitlichen Konflikt zwischen einem König des Nordens und einem König des Südens. Wir haben in dieser Sendung schon oft darüber gesprochen, dass der König des Nordens eine vereinigende europäische Macht ist und der König des Südens eine radikal islamistische Macht unter der Führung des Iran. Der König des Nordens wird sich mit diesem aufstrebenden islamistischen Block auseinandersetzen. Der Iran wird der Anführer dieses Blocks sein, aber er wird nicht das einzige Land in diesem Block sein. Und wenn Sie weiterlesen, insbesondere die Verse 42 und 43, dann ist die Rede davon, dass das Land Ägypten dem Weg des Königs des Nordens nicht entkommen kann. In Vers 43 wird erwähnt, dass der König des Nordens Macht über alles Gold und Silber und die kostbaren Dinge Ägyptens haben wird, was bedeutet, dass Ägypten mit dem König des Südens verbündet ist. Und interessanterweise wird Ägypten in diesen Abschnitten der Verse sogar häufiger erwähnt als der eigentliche König des Südens. Und es ist derjenige, der mit all dem Gold und dem Reichtum erwähnt wird. Und Ägypten ist im Moment offensichtlich in einer wackeligen Position, aber es ist immer noch ein mächtiges Land. Es hat immer noch ein erstaunlich starkes Militär. Das Militär regiert das Land schon seit Jahrzehnten. Es hat immer noch eine erstaunliche Geografie und es sieht so aus, als ob der König des Nordens das bemerkt hat. Was das Zusammenspiel mit dem Iran angeht und so weiter, die Implikation ist, dass Ägypten irgendwie in die Umlaufbahn des Irans gerät. Das ist bei der derzeitigen Regierung sehr, sehr unwahrscheinlich. Alles ist möglich. Worauf wir aber vor allem achten, ist eine Art Revolution, wie wir sie im Jahr 2011 erlebt haben. Damals wurde Mubarak gestürzt und die Islamisten, die Muslimbruderschaft, kamen ins Land. Eine Gruppe, die einen Neustart mit dem Iran anstrebt und sich hinter die iranische Vision stellen will. Im Moment ist die Muslimbruderschaft in Ägypten nicht besonders populär. Aber ich meine, bei all den Umständen, die im Moment herrschen. Ich meine, die Bolschewiken waren in Russland vor der Revolution auch nicht sehr beliebt. Die Menschen revoltierten nicht wegen des Kommunismus. Es ist, wie sie sagten, sie revoltierten, weil sie kein Brot hatten.
Und die Bolschewiki waren die am besten organisierte und rücksichtsloseste von vielen verschiedenen Gruppen, die sich das zunutze machen konnten. Und dann könnte man die vom Iran unterstützte Muslimbruderschaft ohne weiteres in genau dieselbe Kategorie einordnen.
Genau das haben sie 2011 getan. Wie sie sagten, könnte das auch jetzt leicht passieren. Und, wie ich eingangs erwähnte, bin ich angesichts all dieser Krisen, die Ägypten heimsuchen, etwas erstaunt, dass nicht mehr Menschen darüber sprechen. Es würde mich nicht überraschen, wenn es innerhalb der nächsten 12 Monate dort zu einer Revolution kommt. Und selbst wenn es eine Revolution geben sollte, dachte natürlich jeder, dass Ägypten 2011 endlich eine liberale Demokratie werden würde. Das ist aber nicht geschehen. Aber selbst wenn es dort eine Revolution gibt, können wir nicht wirklich wissen, wie sie ausgeht, wenn wir nur die Fakten vor Ort betrachten. Hier kommt die biblische Prophezeiung ins Spiel. Und deshalb beobachten wir Ägypten, weil die Bibel, das Buch Daniel, sagt, dass Ägypten wichtig ist. Es handelt sich nicht nur um ein weiteres Land im Nahen Osten, in dem ein Regimewechsel stattfindet. Es handelt sich nicht um etwas, das Schnellschnee von gestern sein wird. Ägypten hat, wie ich bereits erwähnt habe, ein großes Militär. Wenn es islamistisch wird, wird das den Sicherheitsfaktor in Israel auf dramatische Weise verändern. Unser Chefredakteur Mr. Flurry hat davon gesprochen, dass, wenn Ägypten fällt, auch viele andere Länder in Afrika dem radikalen Islam anheimfallen könnten. Dies ist nicht nur ein lokales Problem, es wird sich auf die ganze Welt auswirken.
Richtig, das ist eine sehr große Sache. Ägypten, Daniel 11, sagt uns, dass der König des Nordens kommen und den König des Südens angreifen wird. Er wird den König des Südens und Ägypten erobern. Wie Sie schon sagten, bedeutet das, dass Ägypten mit dem König des Südens verbündet ist. Und wie wir schon seit Mitte der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre gesagt haben, ist der radikale Islam unter der Führung des Iran der König des Südens. Und wir haben eine ganze Broschüre, die Broschüre der König des Südens, in der wir genau erklären, warum wir das sagen. Aber Daniel 11 sagt ausdrücklich, dass dies ein Kampf ist, der zur Zeit des Endes stattfinden wird. Und es ist ein Kampf, der in diesem Abschnitt deutlich wird. Er dreht sich um das herrliche Land, die heilige Stadt. Er dreht sich um Jerusalem. Wo können wir also sehen, wie sich ein Konflikt zwischen einem König des Nordens und dem König des Südens aufbaut? Diese nördliche Macht, die südliche Macht, die sich um Jerusalem dreht. Und es ist ganz klar, dass es dieser christlich-muslimische Zusammenstoß mit einem radikal-islamistischen König des Südens und einem europäischen König des Nordens ist. Das baut sich auf. Wir haben also die ganze Zeit gesagt, dass Ägypten sich mit dem radikal-muslimischen König des Südens verbünden wird. Und das ist eine massive Vorhersage. Wie Herr Flurry in den 90er Jahren schon sagte. Die Iraner waren in die Ermordung von Anwar Sadat verwickelt. Ich glaube, sie haben sogar Straßen in Teheran nach dem Mann benannt, der diesen geliebten ägyptischen Präsidenten ermordet hat. Ich meine, das wäre so, als hätte Russland eine Lee Harvey Oswald Straße mitten in Moskau. Das war eine ziemliche Provokation. Und sie unterstützten die Muslimbruderschaft. Dies führte zu einem massiven Bruch zwischen Ägypten und dem Iran. Sie unterhielten keine diplomatischen Beziehungen, schlossen ihre Botschaften, keine Flüge, nichts von alledem. Die beiden hassten sich jahrzehntelang. Und dann hat Mr. Flurry diese Vorhersage gemacht. Das ist also eine ziemlich epische Wendung. Aber es ist eine Wende, die wir in gewisser Weise bereits sehen. Ich glaube, es ist erst ein paar Monate her, dass die ersten Botschafter oder die erste Botschaft zwischen diesen beiden Ländern eingerichtet wurden. Es gibt bereits sogar unter Sisi eine gewisse Annäherung zwischen den beiden Ländern. Und vielleicht gibt es einen Weg, wie sich die beiden Länder verbünden können, ohne dass es zu einer Revolution kommt. Vielleicht, wenn Ägypten wirklich verzweifelt nach Geld sucht und der Iran bereit ist, es ihm zu geben. Aber der Iran hat enge Verbindungen zu dieser terroristischen Gruppe der Muslimbruderschaft. Die Hamas ist eigentlich der palästinensische Ableger der Muslimbruderschaft. Das gibt Ihnen, denke ich, einen Eindruck von den engen Beziehungen, die der Iran zu dieser Gruppe unterhält. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Iran im Falle einer Revolution mit dieser Gruppe zusammenarbeiten kann, was die Welt verändern wird. Ich möchte Ihnen ein paar Zitate aus dem Buch Der König des Südens bringen, in dem Herr Flurry auf die Art und Weise aufmerksam macht, in der über Ägypten und dann über Libyen und Äthiopien gesprochen wird. Er sagt, dass der Schwerpunkt in Daniel 11, Verse 42 bis 43, auf Ägypten liegt, dann kommen Libyen und Äthiopien. Das zeigt, dass Ägypten die große Eroberung ist. Es ist die eigentliche Macht hinter Libyen und Äthiopien, was darauf hindeutet, dass es eine schwere Hand dabei haben wird, diese beiden Nationen in das iranische Lager zu bringen. Wir müssen die enormen Auswirkungen verstehen, die Ägypten in Zusammenarbeit mit dem Iran im Nahen Osten und sogar weltweit haben wird. Diese Achse Iran-Ägypten wird das Spiel im Nahen Osten verändern, insbesondere in Libyen und Äthiopien. Und Herr Flurry fährt fort, über all die Milliarden zu sprechen, die Amerika Ägypten gegeben hat, etwa seit den Camp David-Vereinbarungen. Und das war eine enorme Summe. Sie haben also ein wirklich gut ausgerüstetes Militär. Was kann der Iran damit anfangen? Ich meine, sehen Sie sich an, wie sehr Gaza Israel ein Dorn im Auge ist. Was wäre, wenn es statt Gaza nun Ägypten wäre? Das ändert alle grundlegenden Annahmen über Israels Sicherheit. Über die Vorstellung, dass sie nicht mit einem großen Zwei-Fronten-Krieg konfrontiert werden, wo sie einer Nation im Norden und einer Nation im Süden gegenüberstehen, wie im Sechstagekrieg und im Yom Kippur-Krieg. Und dann haben sie eine moderne, gut ausgerüstete Armee, die eine feindliche Nation an ihrer Südgrenze ist. Wenn man sich die Meinungsumfragen in Ägypten anschaut, bringt man die Demokratie nach Ägypten und am nächsten Tag ziehen sie in den Krieg gegen Israel. Das ist überwältigend populär. Für Ägypten, den Nahen Osten, den Iran und Israel ist dies also eine große Sache. Aber für die ganze Welt bedeutet der Suezkanal, dass Europa sehr direkt betroffen sein wird, die Weltwirtschaft wird sehr direkt betroffen sein, das gesamte Erdöl wird sehr dramatisch betroffen sein. Das ist etwas, das in der ganzen Welt einen enormen Nachhall haben wird. Aber am wichtigsten ist, dass dies etwas ist, das direkt in der Bibel prophezeit wird. Und Sie können diese Bibelstellen ganz klar selbst lesen. Lesen Sie einfach Daniel 11, Verse 40 bis 43. Und Sie werden sehen, dass es eine sehr logische Schlussfolgerung ist, dass der König des Nordens den König des Südens und Ägypten besiegt. Also sind der König des Südens und Ägypten auf einer Linie. Das können Sie selbst nachlesen. Und dann können Sie beobachten, wie sich das auf der Weltbühne abspielt. Sie sehen wieder dieses Prinzip, auf das wir in der Bibel so oft zurückkommen, das Daniel schon früher geschrieben hat, dass Gott im Reich der Menschen regiert. Und das ist eine weltbewegende Wahrheit, die Sie auch aus Daniel 11 mitnehmen können. Vielen Dank, dass Sie sich uns anschließen, Mihailo, für diese wirklich unterbewertete, aber äußerst wichtige Geschichte. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit einer weiteren weltbewegenden Wahrheit. Willkommen zurück bei Posaune World. Elon Musk hat am Wochenende angekündigt, dass sein erstes Raumschiff zum Mars in etwa 2 Jahren starten wird. In 4 Jahren hofft er, Menschen dorthin schicken zu können, und in etwa 20 Jahren will er eine sich selbst versorgende Stadt auf der Marsoberfläche errichten lassen. Dies sind kühne, aber nicht völlig leere Worte. Die jüngste Mission von SpaceX, Polaris Dawn, die erst am Dienstag gestartet wurde, wird zum Van Allen-Strahlungsgürtel der Erde reisen. Die 4 Besatzungsmitglieder werden den ersten kommerziellen Weltraumspaziergang durchführen. Die Arbeit von SpaceX an einer wiederverwendbaren schweren Rakete ist einfach unglaublich. Ich denke, es ist eines der erstaunlichsten Dinge, die der menschliche Geist hervorgebracht hat. Diese massive Rakete, die den Menschen zu den Sternen bringt und dann wieder herunterkommt und landet, damit sie wieder hochfliegen kann. Diese wiederverwendbare Rakete senkt die Kosten der Raumfahrt enorm. Natürlich ist SpaceX nicht das einzige Unternehmen, das Menschen zu den Sternen bringen will. Der Weltraumtourismus nimmt in mehrfacher Hinsicht Fahrt auf. Es ist ein wachsendes Geschäft. Es wird erwartet, dass sein Wert von etwa 834 Millionen US-Dollar in den nächsten 10 Jahren auf über 5 Milliarden ansteigen wird. Das geht aus einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Brainy Insights hervor, der erst im August veröffentlicht wurde. Und wenn Sie 300.000 US-Dollar oder Euro übrig haben, dann können Sie ins All fliegen. Wenn Sie so viel Geld übrig haben, kann ich mir eine ganze Menge besserer Zwecke vorstellen, für die Sie es ausgeben könnten, aber Sie können für den Weltraumtourismus bezahlen. Wenn ich so viel Geld hätte, wäre ich in Versuchung. Aber diese Ticketpreise, natürlich diese Raketen ins All, die sind nur für die Reichen. Es gibt Hightech-Ballonunternehmen, die versuchen, diese Preise zu senken. Es gibt Unternehmen wie Worldview, Space Perspective und Self-Alto. Sie arbeiten daran, Menschen mit Hilfe von Druckkapseln und gasgefüllten Ballons in die Stratosphäre zu befördern. Sie fliegen etwa 15 bis 19 Meilen über der Erdoberfläche. Ihr Ziel ist es, hoch genug zu sein, um einen Überblick über die Erde zu bekommen, so ähnlich wie jetzt gerade hinter mir. Und sie versuchen, dies für etwa ein Drittel des Preises zu erreichen, vielleicht 100.000 US-Dollar. Die Vorstellung, so viel Geld auszugeben, um in den Weltraum zu gelangen und eine Stadt auf dem Mars zu errichten, mag bizarr, absurd und extrem klingen. Wird die Menschheit jemals den Weltraum erreichen? Nun, die Bibel hat die Antwort und sie offenbart eine unglaubliche Verbindung zwischen dem, was da draußen ist, und Ihnen. Heute möchte ich ein paar grundlegende Bibelstellen betrachten, die das Universum mit ihrer Zukunft verbinden. Beginnen möchte ich mit Jesaja, Kapitel 45. Wir werden uns hier einen Vers aus Jesaja 45 ansehen. Vers 18 sagt: Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Und hat Gott den Himmel geschaffen, damit er bewohnt ist? Ich denke, die meisten beziehen den bewohnten Teil hier auf die Erde, wenn sie überhaupt über diesen Vers nachdenken. Aber könnte dieser Vers wirklich besagen, dass Gott eine Absicht hat, das gesamte Universum, den Himmel, bewohnt zu sehen? Schauen wir uns einige andere Bibelstellen an, um die Antwort zu finden. Schauen wir uns das Buch Hebräer an, in dem wir heute wahrscheinlich die meiste Zeit verbringen werden, da es dieses Thema sehr deutlich macht. Hebräer Kapitel 2. Und wir beginnen in Vers 5. Wo es heißt: Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht die zukünftige Welt, von der wir reden. Also die zukünftige Welt, die Welt von morgen, die zukünftige Welt, im Gegensatz zu der gegenwärtigen bösen Welt. Und Gott sagt: Nun, er hat diese kommende Welt, von der wir sprechen, nicht den Engeln unterworfen. Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Dies ist also ein Zitat aus Psalm Kapitel 8. David hat das geschrieben. In Psalm 8 geht es darum, dass der Mensch über die Erde herrscht und dass dem Menschen die Herrschaft über alle Tiere gegeben wurde. Und Paulus bezieht sich darauf, geht aber noch weiter. Hebräer 2,7: Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Du hast ihm alle Dinge unter seine Füße gelegt. Und wovon ist hier die Rede? Von allen Dingen? Ist hier nur von der Erde die Rede? Nun, zunächst einmal hat der Mensch bereits die Herrschaft über die Erde. Aber hier heißt es: Alles hast du unter seine Füße getan. Als er ihm alles unter die Füße getan hat, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Dieses alles, was Gott dem Menschen geben wird, hat er ihm also noch nicht gegeben. Das kann sich nicht nur auf die Erde beziehen. Schauen wir in Hebräer 1, Vers 2 nach. Ich fange ganz am Anfang an. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hier ist es also dasselbe alles, dasselbe griechische Wort. Und die Moffett-Bibel übersetzt es mit: Das Universum. Jesus Christus ist der Erbe des Universums, der Erbe aller Dinge. Und Kapitel 1, die Verse 8 bis 10 bestätigen, dass Christus das ganze Universum beherrscht, einschließlich des Himmels. Das ist es, was Hebräer 2, Vers 8 meint, wenn er sagt: Alles, aber wir sehen noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Auch der Mensch wird das Universum beherrschen. Und hier geht es weiter: Wir sehen aber noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Und dann Vers 9. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf das er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Wir sehen also noch nicht, dass der Mensch über alle Dinge herrscht, aber wir sehen Jesus Christus und wir sehen, dass er bereits die Herrschaft über alle Dinge geerbt hat. Die Herrschaft über das Universum. Vers 10. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat, dass er den Anfänger ihrer Rettung durch Leiden vollendete. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen. Wir haben das gleiche Erbe wie er. Herr Armstrong schrieb in seinem Buch »Das unglaubliche Potenzial des Menschen«. Mit anderen Worten, Christen, die den Geist Gottes haben, sind Miterben mit Christus, um alles zu erben, was Christus bereits geerbt hat. Er ist jetzt in der Herrlichkeit. Er hat bereits das gesamte Universum geerbt. Und kann das wirklich wahr sein? Dass Christus das Universum geerbt hat und wir auch dazu bestimmt sind, es zu erben? Schauen wir uns Römer Kapitel 8 an, das dies deutlich macht. In Römer Kapitel 8 und Vers 16 heißt es, Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir sind Miterben mit Jesus Christus. Wir haben Anteil an diesem Erbe. Und was ist das Erbe Christi? In Hebräer 1 und Vers 2 heißt es, dass er Erbe aller Dinge ist, oder wie die Moffat-Bibel es übersetzt, Erbe des Universums. Und in Römer 8 und Vers 17 heißt es, dass wir Miterben sind. Wir haben Anteil an demselben Erbe, das Jesus Christus bereits hat. Es heißt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir gemeinsam verherrlicht werden. Jesus Christus wurde durch die Auferstehung von den Toten mit Macht zum Sohn Gottes erklärt, wie es in Römer 1, Vers 4 heißt. Und wir sind mit ihm Erben, und wir werden auch Söhne Gottes werden durch die Auferstehung von den Toten. Wir gehen zurück bis zu Vers 16. Hier heißt es, nun, in Vers 15 heißt es, Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Wir sind keine Adoptivsöhne. Wir werden durch die Auferstehung von den Toten in die Familie Gottes hineingeboren. Wir werden als Söhne Gottes geboren werden. Wir werden gemeinsam verherrlicht werden, so wie Jesus Christus bereits verherrlicht ist. Und Römer 8 knüpft perfekt an Hebräer 1 und 2 an. Und bringt auch das Universum ins Spiel. Wir sehen das in Vers 19. Dort heißt es, Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Sie wartet darauf, dass sie in die Familie Gottes hineingeboren werden, mit der Kraft der Auferstehung von den Toten. Vers 20. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Das ganze Universum ist also dem Verfall preisgegeben. Wir sehen das an all diesen Robotermissionen, die bereits zum Mars geflogen sind. Es ist öde und leer. Aber Gott hat es nicht so geschaffen. In Jesaja Kapitel 45, das wir bereits gelesen haben, heißt es, dass Gott den Himmel nicht umsonst erschaffen hat, und das kann Verschwendung, Verfall und Leere bedeuten. Gott hat ihn nicht so erschaffen, aber er ist so geworden. Er hat nicht vor, ihn so zu lassen. Er hat einen Plan, um es in Ordnung zu bringen. Aber Römer 8 sagt uns, dass dieser Plan auf den Menschen wartet. In das unglaubliche Potenzial des Menschen, schrieb Herr Armstrong, Was für eine erstaunliche, wunderbare Offenbarung der Erkenntnis. Eine erstaunlichere, ehrfurchtgebietende, augenöffnende Passage kann man nicht schreiben. Sie ist so verblüffend aufschlussreich, dass man sie gar nicht richtig begreift.
Und das bedeutet wirklich, dass unsere Zukunft und die Zukunft des Universums miteinander verbunden sind.
In Hebräer 1 haben wir gesehen, dass Christus, der erste durch eine Auferstehung von den Toten neugeborene Mensch, jetzt verherrlicht ist und das gesamte Universum trägt, der Herzog unserer Seligkeit, unser Wegbereiter für das Heil. Wenn er in Macht und Herrlichkeit zur Erde zurückkehrt, werden jene, die bekehrt worden sind und Gottes Heiligen Geist empfangen haben, durch eine Auferstehung hineingeboren werden in die Familie Gottes. Das ganze Universum wird ihnen dann, unter die Füße getan, das heißt unterstellt werden. Bringt man alle von mir in diesem Kapitel zitierten Schriftstellen in Zusammenhang, dann beginnt man das unglaubliche Potenzial des Menschen zu ahnen. Wir sind dazu bestimmt, in die Gottfamilie selbst hineingeboren und allmächtig zu werden. Wir sollen Regierungsgewalt erhalten über das ganze Universum. Was werden wir dann tun? Die Aussagen der Bibel legen nahe, dass wir Milliarden und Abermilliarden tote Planeten zum Leben erwecken werden, wie damals auch unsere Erde neu zum Leben erweckt worden ist. Sehen Sie, Gott hat das Universum so konzipiert, dass es bewohnt ist. Er hat vor, es mit Leben zu erfüllen. Herr Armstrong fährt fort: Wahrhaft, schöpferisch werden wir dann tätig sein, unter Gottes Lenkung und Anleitung. Wir werden herrschen in alle Ewigkeit. Offenbarung 21 und 22 zeigt, dass es dann keinen Schmerz, kein Leid, kein Übel mehr geben wird. Denn wir werden gelernt haben, nach Gottes Weg zu leben. Ein ewiges Leben der Erfüllung. In ständiger, freudiger Vorausschau auf neuen Fortschritt und Erfüllung. In glücklicher Rückschau auf das, was bereits geleistet worden ist. Zum Abschluss möchte ich noch eine letzte Schriftstelle aus dem Buch Jesaja betrachten, die dieses unglaubliche Potenzial des Menschen verdeutlicht. Jesaja Kapitel 51 und Vers 16. Gott sagt: Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche. Du bist mein Volk. Gott wird den Himmel pflanzen. Er wird ihn mit Leben besäen und erwartet, dass er zu etwas noch Schönerem und Erstaunlicherem heranwächst. Und wir sind ein wichtiger Teil davon. Herr Armstrong schrieb: Diese Offenbarung von Gottes großem Menschheitsplan, der ungeheuren Bestimmung des Menschen, sprengt alle Vorstellungskraft. Die Wissenschaft besitzt keine Kenntnis davon, keine Religion verkündet es, soweit ich weiß, und keine Akademie lehrt es. Und die höhere Bildung weiß es ganz sicher nicht. Dies ist die Hoffnung der Bibel. Paulus nannte diese Hoffnung einen Anker für die Seele. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Leben ins Wanken gerät, wenn Sie ein festes Ziel haben wollen, müssen Sie dafür sorgen, dass Ihr Anker sicher und gewiss ist. Sie müssen diese Hoffnung prüfen und studieren. Diese Hoffnung wird Ihr Leben verankern. Und Herbert Armstrongs Buch, Das unglaubliche Potenzial des Menschen, wird Ihnen dabei helfen. Es wird Ihnen helfen, sicherzustellen, dass Ihr Fundament felsenfest ist. Er führt Sie Schritt für Schritt durch diese und andere Bibelstellen und hilft Ihnen, sich selbst zu beweisen, was das wahre Evangelium ist, wie es sich auf Sie bezieht und wie es sich auf das Universum bezieht. Und wie bei allen unseren Büchern und Broschüren ist es kostenlos. Wir schicken es Ihnen sehr gerne zu. Sie können es auch online auf unserer Website, Die Posaune, lesen. Aber ich möchte Sie wirklich ermutigen, sich ein gedrucktes Exemplar zu besorgen, das Sie durchgehen und jeden Tag ein wenig studieren können, während Ihre Bibel daneben liegt. Und prüfen Sie diese Bibelstellen selbst. Nehmen Sie nicht mein Wort dafür. Glauben Sie nicht an Herrn Armstrongs Wort. Beweisen Sie es sich selbst anhand der Bibel. Ein gedrucktes Exemplar ist eine großartige Möglichkeit, das Buch wirklich zu verstehen und zu verdauen. Gehen Sie auf unsere Website dieposaune.de. Klicken Sie oben rechts auf die Registerkarte Literatur. Wenn Sie Probleme haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@dieposaune.de und wir helfen Ihnen gerne, das Buch zu bekommen. Sie können uns dort auch Fragen oder Kommentare schicken. Wir haben in dieser Sendung auch Der König des Südens und der prophezeite Fürst von Russland erwähnt. Diese sind nicht unabhängig voneinander. Wenn Sie die Prophezeiungen der Bibel studieren und beobachten, wie sich diese Prophezeiungen erfüllen, stärkt das Ihren Glauben an die Bibel und an diese Zukunft. Das hilft auch, Ihren Anker zu sichern. Letztendlich ist diese Zukunft das, wohin all diese verschiedenen Teile der biblischen Prophezeiungen führen und das Studium dieser Teile der biblischen Prophezeiungen, die Sie in der Welt um Sie herum beobachten können. Beobachten und beten. Das hilft Ihnen zu erkennen, dass dieses Buch, die Bibel, genau ist und echte Macht hat. Wir möchten Sie ermutigen, sich auch mit diesen Broschüren zu beschäftigen. Aber natürlich ist das unglaubliche Potenzial des Menschen das Buch, das ich Ihnen am Ende dieser Sendung unbedingt ans Herz legen möchte. Nun, wir werden bald wieder da sein und das Weltgeschehen im Licht dieses Buches betrachten und zeigen, wie das Weltgeschehen um Sie herum den Anker Ihrer Seele sichern kann. Ich möchte den Gästen danken, die wir heute hatten. Wir bedanken uns bei George Haddad und Isaac Lorenz für die Technik und die Produktion. Bitte kommentiert, markiert die Videos als gefällt mir und abonniert. All diese Dinge helfen, diese Botschaft zu verbreiten. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, und bis wir wiederkommen, behalten Sie Ihre Welt im Auge.